MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Im Münchner Westen entsteht seit einigen Jahren der Stadtteil Freiham. Seit ein paar Tagen hat er einen neuen und ganz besonderen Blickfang, und zwar eine 32 Meter hohe Skulptur aus Stahl, die wie ein Turm begehbar ist. Das Kunstwerk hat Aussichtsfenster und oben eine Plattform. Aufgestellt wurde das Kunstwerk von der katholischen Kirche auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück, das der Kirche gehört. Ab Oktober soll dieses Kunstwerk im Rahmen von Führungen dann geöffnet werden, und mein Kollege Alois Bierl durfte sich das Kunstwerk für uns schon mal etwas genauer anschauen.
13 Würfel sind zu einem Turm aufeinander geschichtet. Sie bestehen aus Stahl, haben eingeschnittene Sichtfenster und tragen eine würdige Patina aus Rost. Innen ist dieses Kunstwerk begehbar. Es trägt den Namen Sichtung und steht auf einem unbebauten Kirchengrundstück. Ganz oben gibt eine Plattform rundherum den Blick auf die Umgebung frei.
Wenn man sich an einen Ort begibt, dann ist es ja oft sehr unübersichtlich. Und mit der Sichtung kann man reingehen. Man kann sich in der Sichtung aufhalten, langsam raufgehen, immer wieder die neuen Blicke in die Umgebung werfen, von oben einmal einen Gesamtblick haben, im Runtergehen wieder zurück, idealerweise noch einen Spaziergang durchs Quartier. Und dann werden Sie merken, dass Sie den Raum und den Ort hier auf eine ganz andere Art wahrnehmen und kennenlernen.
Hildegard Rasthofer hat den Kunstturm mitentworfen und gebaut. Ihr geht es darum, dass die Besucher den Innen- und den Außenraum neu spüren. Sie sollen sich bewusst bewegen und ins Nachdenken kommen, vielleicht sogar ins Meditieren, wenn sie ihre Schritte auf der Stahltreppe hören.
Jeder, der drin geht, hat eine andere Klangspur, sagen wir. Also, Sie haben andere Schuhe an als ich. Und heute ist schön und nicht nass. Und zu jeder Zeit gibt es eine andere Klangspur. Auch von Ihnen, wenn Sie hier gehen oder am anderen Ort, anderer Tag, andere Stimmung, anderer Rhythmus. Es wird eine ganz andere Klangspur sein. Also es ist jedes Mal ein Erlebnis, das man eigentlich nicht wiederholen kann.
156 Stufen wollen überwunden sein, um ganz oben auf der Plattform anzukommen. Das Kunstwerk ist höher als viele Hochhäuser. Marinus Kohlhauf, der im zuständigen Erzbistum München und Freising für das Bauwesen zuständig ist, konnte den Stahlturm ziemlich schnell aufbauen. Er wird auch nicht immer in Freiham stehen.
Es ist ja ein Kunstwerk, das schon mehrfach im Einsatz war. Das heißt, es ist ein modulares System, das in einzelnen Bausteinen einfach gesprochen aufeinander gestapelt wird und deswegen recht schnell aufgebaut ist. Geplant ist es jetzt, dass es bis in den Sommer 2027 stehen bleibt. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das im nächsten Jahr so entwickelt. Ob das dann wirklich der Tag im August ist oder ob das noch eine Verlängerung gibt, das wird sich entwickeln.
Der neue Anziehungspunkt soll die Bewohner Freihams miteinander ins Gespräch bringen. Der Stadtteil soll einmal 25.000 bis 30.000 Einwohner haben und noch lange wird dort gebaut werden. Die Pfarrei will mithelfen, dass die Menschen dort finden, was sie für ihr Zusammenleben brauchen. Mit ihrem großen Grundstück kann die Kirche da einiges machen.
Dass es einen Fußballplatz braucht, diese Frage hatten wir auch schon. Kindergarten ist eine Option, weil das gerade hier in Freiham mit einem sehr hohen Kinderanteil natürlich Sinn machen würde. Ist natürlich aber auch die Frage, in ein paar Jahren sind die Kinder auch Jugendliche, ob man nicht auch in die Richtung schon was überlegen kann. Was hier auch präsent ist, sind viele Alleinstehende und junge Erwachsene, die natürlich bei uns in der Kirche leider ganz oft durchs Raster fallen. Also auch das ist eine Idee, können wir auch für die was tun.
Dabei will Seelsorger Johannes von Kreuzbergen nicht einfach einen fertigen Plan vorlegen. Die Bewohner Freihams sollen sich mit Vorschlägen aktiv beteiligen und sich vorher vom Stahlturm aus umschauen können. Die Pfarrei will demnächst auch einen Pavillon als Treffpunkt für Gruppen oder zu Gesprächen mit Seelsorgern errichten. Auf einer Wand sollen Passanten Vorschläge und Ideen für die Nutzung des Grundstücks schreiben können. Nur eines ist jetzt schon klar.
Also hier soll keine Kirche entstehen und der Bedarf für eine neue Kirche ist hier einfach nicht da. Dafür ist St. Markus 500 Meter Luftlinie weg und für alle, die einen Gottesdienst brauchen, können dorthin gehen. Insofern gibt es uns hier die Freiheit zu überlegen, was können wir denn als Kirche über den Kirchenraum hinaus auch tun. Und das wollen wir hier ausprobieren und erkunden. Das ist auch unser Auftrag vom Glauben heraus, für die Menschen da sein und sie auch seelsorgerlich begleiten. Und das können wir aber nur, wenn wir präsent sind, sichtbar sind, wahrnehmbar sind.
Und dabei hilft der 32 Meter hohe Turm aus Stahl. Die Reaktionen auf das Kunstwerk fallen in den ersten Tagen unterschiedlich aus.
Auf jeden Fall eine Bereicherung für die Umgebung. Und ja, man merkt jetzt schon, dass es Leute zusammenbringt und dass die Leute interessiert sind.
Ich stehe nicht auf Stahlrostoptik. die finde ich nur scheußlich. Es ist halt nicht meins.
Also ich finde es ganz schön, weil es tatsächlich wie ein Kirchenturm aussieht und ich gerne in die Kirche gehe und weil er so hoch ist.
Schon allein deshalb macht der rostfarbene Turm neugierig, stößt Gespräche oder Diskussionen an. Und damit hat das Kunstwerk schon einmal das erste Ziel der Pfarrei und der Erbauer erreicht. Aus Freiham Alois Biel für das MKR, das Kirchenradio.
Ab Oktober kann die Turmskulptur im Rahmen von Führungen begangen werden. Auch ein umfangreiches Rahmenprogramm ist für die kommenden Monate geplant. Wer sich dafür interessiert, wendet sich am besten an den Pfarrverband München-West oder an die Pfarrei St. Markus. Sich gemeinsam zu bewegen macht oft mehr Spaß als allein. Ja, und genau das können Sie diesen Donnerstag bei einem ganz besonderen Event. Das Münchner Netzwerk Wohnungslosenhilfe veranstaltet da nämlich einen Triathlon für und mit wohnungslosen Menschen. Mitmachen kann aber jeder, sagt Daniela Erner vom Netzwerk.
Die Idee von dem Triathlon ist tatsächlich die, dass man eben den Menschen an so einem Tag wirklich die Teilhabe in der Gesellschaft ermöglichen möchte und eben auch aber den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben soll, da in den Austausch zu gehen, sich Gedanken darüber vielleicht zu machen, wie kann ich zukünftig unterstützen, dass das Thema eigentlich eins ist, was uns alle betrifft und deswegen wollen wir die Menschen eigentlich alle zusammenbringen.
Drei Disziplinen gibt es ja beim Triathlon. Schwimmen, Radfahren und Laufen. Alle drei kann man machen oder in der Staffel antreten und auch zwischen verschiedenen Distanzen wählen.
Also wir starten beim Schwimmen mit 200 und 400 Metern und dann kann man laufen, also das sind dann 5 Kilometer, also die können aber sowohl, also richtig gelaufen werden, aber auch als Walking-Strecke genutzt werden. Und Fahrradfahren machen wir auch einmal eine Runde mit 5 Kilometern oder eben 15 Kilometern.
Tja, und außerdem gibt es einen Kids Run mit 1,5 oder 3 Kilometern. Für jedes Fitnesslevel ist also was mit dabei. Und man kann auch die Gelegenheit nutzen, mit einem wohnungslosen Menschen zusammen zu sporteln.
Wenn dann zum Beispiel jemand sagt, er möchte jetzt zum Beispiel nur 5 Kilometer irgendwie laufen, dann schauen wir halt, was wir aktuell schon in unserer Teilnehmerliste haben. Und wenn es dann eben zum Beispiel einen wohnungslosen Menschen gibt, der sich halt sozusagen für die 5 Kilometer angemeldet hat, dann kann man die beiden Menschen sozusagen miteinander vernetzen.
Denn darum geht's ja. Für alle, die zum Zuschauen und Anfeuern kommen, gibt's ein buntes Rahmenprogramm mit DJ und Foodtrucks und auch im Vorfeld kann jeder die Sportler schon unterstützen.
Wir würden uns immer noch freuen über eine Spende von Müsli-Riegeln und da kann man sich auch gerne beim KMFV melden.
Beim KMFV, also beim Katholischen Männerfürsorgeverein oder auch beim Münchner Netzwerk Wohnungslosenhilfe. Ja, da kann sich jeder, der Lust hat, noch anmelden für den Triathlon diesen Donnerstag, den 10. September von 13 bis 18 Uhr an der Ruderregatta-Strecke in Oberschleißheim. Machen Sie mit, sagen Sie es gern weiter. Der St. Michaelsbund betreut als katholisches Medienhaus mehr als 1000 öffentliche Büchereien und das von der Zugspitze bis ins Fichtelgebirge. Viele dieser Büchereien bieten natürlich längst auch E-Books oder andere digitale Medien an. Ein Angebot, das jetzt deutlich größer geworden ist, auch wenn die Nutzer das vermutlich erst nach und nach merken werden. Möglich macht das ein neuer Zusammenschluss.
Bisher gab es für Michaelsbund Büchereien 2 Online-Plattformen, Leo Süd und Leo Nord. Leo steht dabei für Lesen Online. Nun sind diese beiden Angebote zusammengelegt worden zu Leo Bayern.
Das ist für die Bibliotheken weniger Arbeitsaufwand. Wir haben früher 2 Verbünde gehabt, die beide Marketing und beide Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Mit eigenen Flyern, mit eigenen Logos. Das kann man jetzt mit einem Layout, mit einem Design praktisch vereinheitlichen. Man kann größere Auflagen davon dann produzieren, was für die Bibliotheken Kostenersparnis bringt.
Eckhard Kumroh, der Bibliotheken bei ihrem Digitalangebot begleitet und berät, hat die Zusammenführung koordiniert. Dadurch haben jetzt die Nutzer erheblich mehr Medien zur Auswahl.
Das Angebot insgesamt wird größer. Klar wird man nicht jeden Bestseller so oft staffeln können, dass er sofort jederzeit verfügbar ist. Das Geld haben wir leider nicht, den Etat haben wir nicht. Aber man kann sich auch in einem so großen Angebot etwas Randständiges leisten, was sich eine kleinere Bibliothek oder ein kleinerer Verbund nicht leisten kann.
Das spürt etwa Andrea Rudolph ziemlich stark. Sie leitet die Bücherei im unterfränkischen Miltenberg, das zuvor an die Plattform Leo Nord angeschlossen war. Durch die Zusammenlegung kann sie nun ein Angebot nutzen, das bisher nur auf Leo Süd zu finden war.
Bei uns kommt zum Beispiel auch das E-Learning jetzt dazu. Da kann man bestimmte Kurse, in denen man was lernen kann, von Sprachen über Kochen, über Betriebswirtschaft, alles Mögliche, kann man praktisch Kurse sich herunterladen und etwas lernen.
Rund ein Fünftel der über 1000 Büchereien des St. Michaelsbundes verleiht Bücher und andere Medien online. Und das schon seit Jahren. Und die Zahl der Nutzer und Entleihungen steigt stetig, so wie bei Elisabeth Krüger in Rosenheim.
Wir haben Kunden, die nur die Online nutzen. Das merkt man immer, wenn dann der Ausweis abläuft und sie zu uns kommen müssen, weil es nicht mehr funktioniert. Es gibt auch welche, die beides nutzen. Und die Zahlen bei der Online, die Entleihungen steigen nach wie vor. Sind bei Corona sehr stark gestiegen, aber auch jetzt steigt es immer noch weiter. Wir haben natürlich auch ein tolles Angebot.
Von den insgesamt 13 Millionen Entleihungen in Michaelsbund Büchereien empfallen zurzeit etwa 900.000 auf die digitale Onleihe. Das wird durch das erweiterte Angebot auf Leo Bayer noch einmal steigen, ist Bibliotheksberater Eckhard Kumro überzeugt. Das legt einfach das veränderte Nutzungsverhalten der Büchereikunden nahe.
Leserinnen und Leser sind es gewohnt, wenn sie heute in Urlaub fahren wollen, dann wollen sie nicht eben Übergepäck mit 3 gedruckten Romanen mitnehmen, dann möchten sie das Buch digital lesen. Sie möchten vielleicht die Schrift vergrößern können oder was ja ganz im Trend auch heute ist, sind E-Audios, also Hörbücher. Wenn wir uns heute anschauen, wir haben ein Handy in der Tasche, wir machen fast alles online. Und genauso ist auch die Erwartung von unseren Leserinnen und Lesern, Bibliotheksangebot online zu nutzen.
Und damit dieses Angebot noch umfassender wird, gibt es jetzt eben Leo Bayern. Alles Biel für das MKR, das Kirchenradio.
Sie hören das MKR an diesem Dienstag, den 8. September. Ja, noch ein ganzes Stück bis zum Jahresende ist es hin. Trotzdem gibt es heute schon den Schöpfungszeitkalender des ökumenischen Netzwerks Eine Erde. Das Motto diesmal, mehr Großzügigkeit wagen.
Unsere Botschaft ist einfach, Großzügigkeit macht glücklich. Das ist auch keine fromme Hoffnung, das ist Neurobiologie. Wer teilt, gewinnt und unser Kalender macht das jeden Tag erlebbar, vom 1. September bis zum 4. Oktober.
Ja, und deshalb gefällt Konstanze Latosek auch ein Foto ganz besonders gut.
Sozusagen die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Großzügigkeit glücklich macht und Spuren im Gehirn hinterlässt, was neurobiologisch nachweisbar ist. Und das Foto, was die Redaktion da gefunden hat, ist halt ein menschliches Gesicht wie eine Statue und da drin liegt irgendwas Goldenes und das strahlt so, drückt halt das so aus, dass wir in uns, und zwar alle Menschen, diesen Schatz tragen, ja, diesen Schatz der Großzügigkeit. Und das Erstaunliche ist ja immer, wenn man denkt, man trennt sich von etwas, man gibt etwas weg, dass einen das selber am Ende geschenkt.
Zum Thema Großzügigkeit gibt es im Kalender Fotos, Gebete, Buchvorstellungen und auch kurze Impulse. Die Texte im Schöpfungszeitkalender sind bewusst kurz gehalten. Wer mehr zu einzelnen Themen wissen möchte, kann die jeweiligen QR-Codes nutzen. Die Bilder kommen aus aller Welt, unter anderem aus einem Laudato Si-Dorf in Bolivien.
Es bilden sich immer mehr Gemeinschaften, immer mehr Projekte von Menschen, die gemeinsam leben wollen, die Ressourcen miteinander teilen wollen. Und wir sehen da in dieser Form von Großzügigkeit, bei der man ja auch nicht verzichten muss, sehen wir ein riesiges Potenzial für unsere Erde. Ne? Also unser Ziel wäre, wenn wir dahin kämen, dass wir in ein paar Jahren die Schöpfungszeit feiern wie die Osterzeit. Das ist noch ein bisschen visionär, das weiß ich, weil viele die Schöpfungszeit noch nicht kennen. Aber es werden mehr.
Der Schöpfungszeitkalender ist klimaneutral gedruckt und ab sofort im Handel erhältlich. Natürlich auch in unserer Buchhandlung Michaelsbund und online auf innehalten.de.
MKR, das Kirchenradio. Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Passau.
Im September 2006 reiste Papst Benedikt für 6 Tage in seine bayerische Heimat. Die historische Visite unter dem Motto »Wer glaubt, ist nie allein« führte den Papst vom 9. bis 14. September 2006 nach München, Altötting, Marktl, Regensburg und Freising. Heuer jährt sich der päpstliche Besuch zum 20. Mal. Mein Kollege Thomas König blickt deshalb einmal zurück.
Habemus Papam. Josephum, Sancte Romanae Ecclesiae, Kardinalem Ratzinger.
Wir sind Papst, titelte die Bild-Zeitung am 20. April 2005, nachdem am Vortag kurz vor 19 Uhr der neue Papst der Welt vorgestellt wurde. Nach 482 Jahren stellte Deutschland wieder einen Papst, einen bayerischen noch dazu, aus dem Bistum Passau. Die nächste Sensation für die Diözese folgte dann im Dezember, die Ankündigung, der Papst besucht im September 2006 seine Heimat Bayern und auch Altötting und seinen Geburtsort Magdl. Nicht einmal ein Jahr Zeit, um einen Papstbesuch vorzubereiten mit hunderttausenden Gläubigen.
Ja, die größte Herausforderung für uns war, dass wir von Passau aus den Papstbesuch in Altötting und Magdl vorbereiten mussten, was ja etwa 90 Kilometer entfernt ist. Also das war ein großer Unterschied zu München oder Regensburg, die das alles vor Ort machen konnten. Von daher mussten wir viel auf der Strecke bleiben, war aber im Wesentlichen doch alles gut geglückt.
Dr. Klaus Metzl, 2006 Generalvikar im Bistum Passau und damals hauptverantwortlich für die Organisation. Wer glaubt, ist nie allein, lautete das Motto des Besuchs. 20 Jahre sind vergangen, seit Papst Benedikt XVI. Am 11. September 2006 Altötting und dann seinen Geburtsort Magdl am Inn besucht hat.
Ja, am meisten bewegt hat mich die Tatsache, dass man gesehen hat, gespürt hat, dass Papst Benedikt daheim war. Es war ein großer Friede auf der Feier. Er hat sich wirklich in Altötting wohl gefühlt, als er in die Gnadenkapelle hineingegangen ist und in aller Stille dort vor der Gnadenmutter gebetet hat.
Strahlend blauer Himmel in Altötting. 60.000 Menschen feierten mit dem Papst die heilige Messe auf dem Kapellplatz. 2.500 Menschen empfingen ihn in Magdl, seinem Geburtsort.
Persönlich war es für mich wichtig, dass alles gut geklappt hat, dass wir uns gut einreihen konnten in anderen Orte des Besuches und dass auch zwei kurze Begegnungen möglich waren in der Basilika und dann auch nochmal am Flughafen. Und das waren wirklich ergreifende Momente.
Altötting feiert in diesem Jahr am 11. September ein Doppeljubiläum. 20 Jahre Besuch vom Papst Benedikt XVI. In Altötting und 15 Jahre ewige Anbetung. Dann wird auch die Anbetungskapelle nach kurzer Renovierungsphase wieder geöffnet.
Es freut mich ganz besonders, dass der damalige Privatsekretär von Papst Benedikt, Erzbischof Georg Genswein, kommen wird, um diese Anbetungskapelle in Erinnerung an Papst Benedikt wieder zu eröffnen.
Die Pfarrei Magdl begeht 20 Jahre Papstbesuch im Rahmen einer Vorabendmesse am Samstag, den 12. September, in der Pfarrkirche St. Oswald, wo einst Papst Benedikt getauft wurde. Papst Benedikt XVI. Trat am 28. Februar 2013 als Papst zurück. Es war der erste freiwillige Rücktritt eines Papstes seit über 600 Jahren. Er starb mit 95 Jahren am 31. Dezember 2022 in seinem Altersruhesitz im Vatikan.
Das kommende Wochenende ist das letzte Sommerferienwochenende, bevor es nächste Woche wieder in die Schule geht. Ja, und an diesem Wochenende ist auch so einiges geboten. Denn an diesem Sonntag ist zum Beispiel Tag des offenen Denkmals. Was da so im Erzbistum München und Freising angeboten wird, das weiß meine Kollegin Lilli Kröcker.
Die eigene Stadt nochmal ganz neu entdecken, das geht jedes Jahr am Tag des offenen Denkmals. Dieses Jahr unter dem Motto Netzwerke, Denkmale und Infrastruktur. Warum es diesen Tag gibt, weiß die Sprecherin vom Tag des offenen Denkmals, Sarah Wiechers.
Mit dem Erhalt dieser historischen Orte übergeben wir über die Bauwerke auch Geschichte, Wissen, handwerkliches Know-how an unsere nachfolgenden Generationen. Außerdem können die Menschen hinter den Denkmalen an diesem Tag ihr Engagement präsentieren und in Austausch mit den interessierten Besuchern kommen.
Also von Denkmalschützern, Historikern und Restauratoren direkt Neues über die Gebäude lernen, an denen man sonst meistens einfach vorbeiläuft. Was Besucher da noch erwarten können, das erzählt Sprecherin Sarah Wiechers.
Der Tag des offenen Denkmals ist durch sein kostenfreies Programm ein Kulturevent für alle. Vielerorts warten Sonderführungen, Handwerksvorführungen und ein buntes Rahmenprogramm auf Kulturinteressierte. So lässt sich ein Tag lang Denkmalpflege live erleben oder Restauratoren über die Schulter schauen oder sonst verschlossene Kellergewölbe in einer Burg bestaunen.
Und auch bei uns in der Umgebung ist einiges los. Für München hat Sprecherin Sarah Wiechers ein paar Tipps.
In München dabei ist beispielsweise die Kirche St. Nikolaus. Das ist ein kleiner spätromanischer Bau aus dem 14. Jahrhundert und dieser gehört zu den ältesten Kirchen Münchens. Auch interessant ist der historische Kreuzweg der Maria-Ward-Schule. Dieser Kreuzweg ist öffentlich nicht zugänglich, kann aber an dem Tag mit einer Historikerin erkundet werden.
Und auch sonst gibt's im Erzbistum einiges zu entdecken. So öffnet die Gedächtniskirche St. Ludwig am Starnberger See ihre Pforten. Die kann sonst nur durch ein Gitter bestaunt werden. Im Kloster Beuerberg veranstaltet das Bayerische Jugendbarockorchester ein Sommerferienkonzert. Da ist wirklich für jeden etwas dabei. Das ganze Programm gibt's auf der Website. Einfach nach dem Tag des offenen Denkmals suchen.
Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Passau.
Der Passauer Stephansdom ist eine Dauerbaustelle. Außen wandert das Gerüst seit Jahrzehnten um den Dom herum. Innen wurde die letzten Jahre aufwendig saniert. Im Aufbau ist im Moment noch die Domorgel. Die soll 2028 fertig sein. Ja, und jetzt hat es auch noch die Domglocken getroffen. Die Arbeit in und um den Passauer Dom geht scheinbar nicht aus. Letzte Woche war für die Glockenbaustelle schweres Gerät vor Ort.
Wenn ein Spezialkran der Firma Liebherr vor dem Passauer Stephansdom steht, dann bedeutet das vor allem eins: viel Arbeit in schwindelerregender Höhe. Rudolf Perner, Inhaber der traditionsreichen Glockengießerei Perner, erklärt, warum dieser Rummel vor dem Dom notwendig ist.
Wir haben vor einigen Jahren feststellen müssen, dass an der Glocke Stürmerin und Misericordia die Klöppel viel zu stark anschlagen und haben dann aus Sicherheitsgründen die Glocken erstmal abgeschaltet. Danach wurde dann mit Technikern und Ingenieuren das Thema berechnet und festgestellt, dass der Anschlag des Klöppels die Glocke zerstören würde. Und aus dem Grund dann entschieden, dass ein neues Joch und ein neuer Klöppel bei der Stürmerin eingebaut wird. Das Joch ist der Balken, an dem die Glocke hängt. Und der war auch schon schadhaft und rissig. Und aus dem Grund wurde dann entschieden, das Joch so zu machen, dass es zur Glocke passt. Die Glocke hat schon Langzeitschäden oder Beschädigungen, kann man sagen, und soll eben schonend geläutet werden. Und das Ziel ist jetzt, einen Klöppel einzubauen mit Joch, sodass das System Glocke und Joch gleichmäßiger, sanfter schwingt und läutet. Und die Anschlagzahl von Pummerin, Misericordia und Stürmerin, das sind die drei größten Glocken, mit dem Geläute zusammen, dann gleichmäßig und schön läutet mit Anschlagzahlen pro Minute.
Da selbst ein sehr erfahrenes Unternehmen wie die Glockengießerei Perner so eine Mammutaufgabe nicht ganz alleine stemmen kann, hat es sich weitere Firmen mit ins Boot bzw. mit in den Glockenturm geholt.
Also im Wesentlichen haben wir das jetzt alles durchgeführt, aber die Klöppel wurden in der Spezialwerkstatt geschmiedet und die Aufhängungen wurden auch in der Spezialwerkstatt gebaut. Und wir machen die Montage, wir haben das Joch auch anfertigen lassen in der Spezialwerkstatt, sodass dann die Firmen Achollinger, Wensauer, Roswag hier beteiligt waren. Und das Joch wurde dann bei uns in der Firma zusammengebaut und heute wird das Material auf den Turm gebracht. Alte Teile kommen runter, das alte Joch bleibt in Abstimmung mit der Diözese im Turm und die alten Stahlteile kommen runter und dann werden oben im Turm die ganzen Sachen an die Glocke angepasst und dann wird die Glocke wieder eingehangen. Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Bis die Stürmerin und die Misericordia wieder über den Dächern von Passau klingen, wird also noch einige Zeit vergehen. Aber was man kurz einmal vermisst, klingt dafür hinterher umso schöner.
In unserer Serie Uralte Orte des Glaubens gehen wir heute an den Rand des Erzbistums München und Freising. Im schönen Tal der Ilm liegt nämlich das Ilmmünster. Die betagte Pfarrkirche trägt den Namen des heiligen Asatius. Mein Kollege Joachim Burkhardt hat das Gotteshaus besucht, in das die Menschen seit über 800 Jahren zur Messe gehen.
Uralte Orte des Glaubens im Erzbistum München und Freising.
Wenn ich ankomme.
Wir sind hier ganz im Nordwesten des Erzbistums unterwegs und die Landschaft ist wunderschön. Wir sind da im Ilmtal unterwegs und der Ortsname Ilmmünster sagt ja schon, das ist die große Kirche an der Ilm, Ilmmünster, danach ist also der ganze Ort benannt. Und die Kirche St. Asatius, die thront hier über dem Ilmtal, die beherrscht dieses Tal auf mehrere Kilometer Länge und wer da durchfährt mit dem Auto oder im Zug, der kommt eigentlich gar nicht an dieser Kirche vorbei. Vor allem abends, wenn sie von außen angestrahlt wird, ein wunderschöner Anblick. Und wir sind hier am südlichen Rand der Hallertau gleichzeitig, das heißt rundherum sind schon die ersten Hopfengärten zu sehen. Tatsächlich ein wunderschöner Standpunkt für so eine außergewöhnliche Kirche.
Wenn ich hineingehe.
Das ist eine Basilika, die dem heiligen Asatius gewidmet ist. Und es ist tatsächlich die einzige Kirche weltweit mit diesem Patrozinium. Sie steht seit ungefähr 1210, ist also wirklich eine sehr alte romanische Kirche. Allerdings gab es schon einen Vorgängerbau, der noch deutlich älter war. Und von diesem Vorgängerbau hat man tatsächlich noch einzelne Teile und Kunstgegenstände gefunden. Und die gehen sogar zurück in karolingische Zeit aus dem 9. Jahrhundert. Wir gehen also in die heutige Kirche rein. Namhafte Künstler haben sich darin verewigt. Erasmus Grasser, Jan Pollack aus der gotischen Zeit. Aber die Herzkammer und das, was man sich auf keinen Fall entgehen lassen darf, das ist die Krypta. Ganz in der Mitte, im Zentrum, da steht das Grabmal des heiligen Arsatius. Auf diesem Steingrabmal in der Krypta steht drauf, dass er ein Bischof war. Und tatsächlich gibt es da eine Überlieferung, dass er in Mailand im 4. Jahrhundert ein Bischof gewesen sei. Wir wissen also nicht genau, wer diese Figur war, aber sie ist vor langer, langer Zeit über die Alpen heraufgekommen zu uns als Heiliger in Form von erhaltenen Reliquien und die werden bis heute verehrt.
Wann kann ich die Kirche besuchen?
Ilmünster liegt ganz im Nordwesten des Erzbistums in der Nähe von Scheiern. Das Kloster Scheiern ist ja relativ bekannt. Wie komme ich also hin nach Ilmünster? Entweder ich fahre mit dem Auto direkt hin oder aber ich erreiche es mit dem Bus vom Bahnhof Reichertshausen aus. Und mein persönlicher Tipp wäre, einen Besuch in Ilmünster mit einem Besuch im Kloster Scheiern zu verbinden. Das kann man beides sehr schön an einem Tag machen. Die Basilika St. Arsatius, da gibt es ein ganz rühriges Mesnerpaar, das sich kümmert. Und meine Information ist tatsächlich die, aktuell jeden Tag zugänglich.
Ja, nach den Ferien kommt wieder die Zeit der Helden des Alltags. Rund 27 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich freiwillig. Und zwar vom Schulweghelfer bis zum Besuchsdienst in einer Pfarrei oder in der Nachbarschaftshilfe. Im September laufen dann besonders im kirchlichen Bereich die Planungen und Aktionen für die nächsten 12 Monate an.
Wenn es um die Weiterentwicklung und die Zukunft des kirchlichen Ehrenamts im Erzbistum München und Freising geht, ist Robert Lappi zuständig. Der Theologe leitet die Stabsstelle Strategie und Pastoral im erzbischöflichen Ordinariat, also der Verwaltungszentrale des Erzbistums. Und ihm ist klar, die Erwartungen an das Ehrenamt haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert.
Ich glaube, was Leute heute erwarten vom Ehrenamt, es muss zeitlich flexibel sein. Es muss natürlich mit meinen ganz eigenen Lebenssituationen und Lebensperspektiven übereinstimmen, sollte wohnortnah sein. Es sollte mit überschaubaren Verpflichtungen verbunden sein, also klar definierte Aufgaben, damit ich weiß, was tue ich da eigentlich.
Denn das Ehrenamt reagiert immer auch auf die gesellschaftlichen Veränderungen, etwa die selbstverständlich gewordene Berufstätigkeit von Frauen, häufigere Wohnortswechsel oder auch die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Grundsätzlich ist die Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, bei Christinnen und Christen stark ausgeprägt. Knapp die Hälfte aller katholischen und evangelischen Kirchenmitglieder engagiert sich ehrenamtlich. Unter den Konfessionslosen tut dies nur etwa jeder Dritte. Robert Lappi erkennt darin auch ein Glaubenszeugnis.
Wir sind ja alle als Getaufte und Gefirmte keine Konsumenten einer Kirche, die von Hauptamtlichen veranstaltet werden. Das wäre ein völlig falsches Bild. Wir alle sind Kirche und wir alle gestalten sie mit. Und das ist unser genuiner Auftrag, den es aus der Taufe heraus schon gibt, dass wir selbst Akteurinnen und Akteure sind.
Für andere da zu sein, gehört zur DNA des Christentums. Dabei kommt dieses Engagement allen zugute, etwa beim Pfarreien einen Besuchsdienst für Senioren einrichten oder öffentliche Büchereien betreiben, die das Lesen fördern. Um das Pfarrleben auch darüber hinaus zu erhalten, werden Ehrenamtliche immer wichtiger. Denn die Zahl der Priester und hauptberuflichen Mitarbeiter in der Kirche nimmt stark ab. Auf das kirchliche Ehrenamt kommen so ganz neue Aufgaben und Herausforderungen zu.
Dann habe ich die Zuständigkeiten für die Kirchen, dann habe ich die Zuständigkeiten für Matrikel und Urkunden, dann habe ich die Zuständigkeiten für Sakramentenspendungen und ich habe natürlich für einzelne Engagementfelder. Wer ist dann der Ansprechpartner für die Jugendarbeit, für Senioren, für verschiedenste Bereiche, die es gibt? Wer erklärt die Pfarrheimnutzung und so weiter?
Im Pfarrverband Feldkirchenhöhen Rhein-Laus probiert das Erzbistum bereits ein Leitungsmodell mit 5 ehrenamtlichen und einer hauptamtlichen Mitarbeiterin aus. Kirchenrechtlich ist klar, dass etwa Eucharistiefeiern und Beichten nur ein Priester vornehmen darf. Doch bei vielem, was früher nur Geistliche ausgeübt haben, gibt es große Spielräume.
bei den Beerdigungen, das ist ja kein Sakrament, das kann ja jemand anderer tun, zum Beispiel die Pastoralreferentin, die es dort auch mit im Team gibt. Und seit Neuestem sind wir auch dabei, dass wir Ehrenamtliche befähigen, dass sie selbst den Begräbnisdienst übernehmen.
Und es könnte noch weitergehen. In einigen Bistümern dürfen Laien sogar Taufen vornehmen. Das Erzbistum München und Freising ist da zurückhaltend, weil noch kirchenrechtliche und theologische Debatten im Gang sind. Bei Trauungen schaut das anders aus.
Bei der Trauungsassistenz, weil ja Sakramentale so ist, dass sich ja die Eheleute gegenseitig das Sakrament spenden und der Priester, der Diakon, der amtliche Zeuge ist, da könnte man sich vielleicht noch eher vorstellen, dass das von einer anderen Person übernommen wird, die dazu beauftragt ist.
So gibt es viele Felder, in denen in Zukunft Ehrenamtliche mit großer Verantwortung in der Kirche mitwirken können. Für Robert Lappe ist dabei allerdings eines unverzichtbar: Fortbildungen in Theologie, Menschenführung und Organisation.
Wenn wir jetzt, sagen wir mal, auf die Fülle des Ehrenamtes schauen oder das, was es vielleicht noch braucht, und wir Ehrenamtliche mit mehr Verantwortung ausstatten wollen, dann braucht es sicher noch mal ein Stück mehr Qualifikation in dem ganzen Bereich Führung, Leitung, Kommunikation, Konfliktmanagement, Projektmanagement.
Mit solchen Angeboten könnten sich auch viele Babyboomer für kirchliche Ehrenämter gewinnen lassen. Die gehen jetzt in Rente oder sind es bereits. Und diese Generation weiß durch ihre persönlichen und beruflichen Erfahrungen, wie wichtig Fortbildung ist und fordert sie auch ein. Alles Biel für das MKR, das Kirchenradio.
Mehr zum Thema Ehrenamt können Sie heute hier bei uns im Podcast Total Sozial hören. Heute Abend ab 19 Uhr, gleich nach dem Gottesdienst im MKR, das Kirchenradio. Und natürlich auf inhalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Es geht langsam, aber sicher in Richtung Herbst. Der September läuft. Kommende Woche startet in Bayern wieder die Schule und kurz danach heißt es in München schon wieder, oh Zopfdies. Ja, bevor aber die Schultüten gepackt und die Lederhosen und Dirndl aus dem Schrank geholt werden, haben wir noch was für die Ohren. Nämlich eine neue Folge Vergelt's Gott, den fröhlich-katholischen Podcast mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Weck aus Rottenbuch. Worüber die beiden diesmal sprechen, klären wir jetzt. Servus ihr zwei.
Hallo,
Servus. Josef, Wolfgang, ich habe ja gerade die Wiesen erwähnt. Nächstes Wochenende startet ja das Münchner Oktoberfest und genau da habt ihr beiden euch ja kennengelernt. Wie kam es denn dazu? Wer ist denn wem über den Weg gelaufen und war das gleich Freundschaft auf den ersten Blick?
Ich bin dem Wolfgang über den Weg gelaufen, wenn man das so will.
Ja,
weil du bist gesessen in
dem berühmten
Kammerl bei Steinbergs,
ja.
Im Hinterzimmer sozusagen,
wo Franz Josef
Strauß
ja.
schon immer saß.
Mhm. Genau.
Den du ja auch kannst.
Der Franz Josef Strauß, selbstverständlich, der kommt sofort, aber der Herr Helmut Schleich kann ihn besser.
Und da bin ich reingestolpert, weil ich die Frau Steinberg oder die Familie Steinberg immer kurz besuche. Sehr gläubige Familie, die auch einfach auf ein Wiesengebet Wert legen, dass alles gut geht. Und da sitzt der Krebs
genau
am Tisch.
Und ich bin dann, und der Josef ist in einer Lederhose reingekommen. Ich weiß noch ganz genau, dass alle gesagt haben, der Herr Pfarrer kommt. Und ich zu ihm gesagt habe, du bist doch kein Pfarrer, das kann ja gar nicht sein, in der kurzen Lederhose, das gibt's ja gar nicht. Und dann sind wir uns aber sehr, sehr schnell einig geworden, dass es tatsächlich so ist.
Ja.
Und dann haben wir bald drauf telefoniert oder am nächsten Tag oder am übernächsten Tag haben wir miteinander telefoniert, fast 2 Stunden lang. Und so ist das Ganze entstanden eigentlich.
Offensichtlich habt ihr euch ja ganz gut verstanden, sonst würdet ihr ja heute wahrscheinlich keinen gemeinsamen Podcast machen. Damit wären wir auch schon bei der neuen Folge. Was habt ihr euch denn diesmal vorgenommen? Bleiben wir bei Freundschaft und Wiesen oder führt uns Vergelt's Gott diesmal in eine ganz andere Richtung?
Oh, wir haben, glaube ich, einiges, was wir da anschneiden. Es geht natürlich geht es um einen ganz wichtigen Geburtstag. Zwei wichtige Geburtstage
gibt es. Ja, geht um zwei wichtige Geburtstage, ja. Sagst du.
Die Gottesmutter Maria feiert Geburtstag und der Wolfgang Krebs hat den 60. gefeiert.
Im Vergleich zu
Gottes. Natürlich ein Thema.
Ja, vielen Dank. Ja. Das ist, ja. Und dann geht es um Neuanfang, weil die Frage ist ja nicht nur mit 60, was kommt jetzt noch, sondern es kommt ja auch jetzt der Herbst.
Es geht um
die Schulkinder gehen wieder in die Schule.
Es geht um Einschalungen.
Einschalungen, genau. Ich habe mich versprochen heute und habe über Einschalungen gesprochen. Das war eine ganz lustige Stelle im Podcast. Und ja, es geht einfach so um die Zukunft. Was haben wir noch alles vor und müssen wir uns jetzt der Herbstdepression hingeben oder können wir da vielleicht was Neues starten?
Na, Da sind wir doch wieder gespannt. Unterhaltsam wird's auf alle Fälle wieder. Die neue Folge Vergelt's Gott mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Feck. Diesmal übrigens vor Ort aufgenommen im schönen Rottenbuch. Gibt's ab heute auf innehalten.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch wieder hier bei uns. Kommenden Dienstag, wie alle 14 Tage, ab 19 Uhr. Direkt nach dem Gottesdienst hier im MKR. Das Kirchenradio. Vergelt's Gott, der fröhlich-katholische Podcast.
MKR, das Kirchenradio.
Ein Blick vom Kirchturm oder der Besuch einer alten Klosteranlage, ja, das und viel mehr ist möglich beim Tag des offenen Denkmals. Aber was macht eigentlich diesen Tag genau aus? Das klären wir jetzt in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Der Tag des offenen Denkmals, erklärt von Willi Witte.
Immer am zweiten Sonntag im September öffnen sich bei über 5000 Denkmälern die Tore. Dann kann man Orte besichtigen, die sonst verschlossen bleiben, wie so mancher Kirchturm. Veranstaltet wird der Tag des offenen Denkmals seit 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Neben den offenen Toren bei vielen Denkmälern können die Besucher bei zahllosen Veranstaltungen an Führungen teilnehmen, historische Handwerkstechniken entdecken oder Fachleuten bei Restaurierungsmaßnahmen über die Schulter schauen. Neben Museen, Schlössern und historischen Werkstätten öffnen an diesem Tag auch viele sakrale Bauten ihre Türen für die Besucher. Heuer sind es in ganz Bayern knapp 200, bei uns unter anderem auch das Kloster Attel nahe Wasserburg, eine der ältesten Kultstätten im Umkreis. Oder die Kirche St. Jakob in Bernhaupten im Landkreis Traunstein aus dem 12. Jahrhundert mit dem gotischen Nebenaltar zu Ehren des heiligen Augustinus. Alles in allem bietet der Tag des offenen Denkmals eine einzigartige Möglichkeit, die eigene Heimat noch besser kennenzulernen.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium. NKR, das Kirchenradio.
Ja, und schon wieder ist Wochenende. Naja, also fast. Wenn Sie für dieses letzte Ferienwochenende noch keine konkreten Pläne haben, mein Kollege Willi Witte hat jetzt einige Tipps für die schönsten Tage der Woche parat. Die Freizeittipps. Bitteschön.
Eine gute Gelegenheit, sich für das bevorstehende Oktoberfest günstig mit Tracht einzukleiden, bietet der Secondhand-Trachtenmarkt, den das Münchner Eine Welthaus am Freitagnachmittag anbietet. Dabei stehen mehr als 2000 Dirndl, Blusen, Schürzen, Janker und Lederhosen zur Auswahl. Mit dem Erlös unterstützt die Aktion Hoffnung Entwicklungsprojekte weltweit. Der Secondhand-Trachtenmarkt im Eine Welthaus an der Münchner Schwanthaler Straße ist am Freitag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zu einem entspannten Kurzurlaub mit Sand unter den Füßen, kleinen Abenteuern und gutem Essen lädt der Verein Die Gute Stube am Sonntag ein. Zwischen Palmen und einem gestrandeten Segelschiff können sich kleine und große Schatzsucher auf die Jagd nach Gold, Edelsteinen und verborgenen Schätzen begeben. Die Kombüse bietet frisch belegte Fischbrötchen und weitere maritime Köstlichkeiten. Der sonnige Sonntag findet nur bei trockenem Wetter statt, und zwar von 10.30 Uhr bis 20 Uhr im Innenhof der Guten Stube an der Münchner Schleißheimer Straße neben der Haltestelle Petuelring. Also auf zur Schatzsuche am Sonntag zwischen 10.30 Uhr und 20 Uhr. Das Diözesanmuseum auf dem Freisinger Domberg hat eine neue Attraktion, drei überlebensgroße Frauenskulpturen des weltberühmten Künstlers Anselm Kiefer. Alle drei tragen ein weitfließendes Kleid mit Korsett und Reifrock. Ihnen fehlen Arme und Kopf. Stattdessen hat der Künstler ihnen unterschiedliche Attribute auf die Schultern gesetzt. Die Figur Ave Maria Turris Ibornea trägt einen Elfenbeinturm, ein Symbol für die Reinheit und Schönheit Marias. Sappho, die Interpretation der antiken griechischen Lyrikerin, trägt ein bleiernes Bücherbündel als Symbol für Stärke und Verletzlichkeit. Maria Dolorosa steht mit dem Reisigbündel auf dem Oberkörper für Leid und Gewalt in der Geschichte. Alle drei Skulpturen von Anselm Kiefer sind jetzt auf dem Freisinger Domberg zu sehen. Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes Ferienwochenende.
Sie hören Ihren Lieblingssender, das MKR, am heutigen Mittwoch. Jetzt mit einem Blick in die neueste Ausgabe unseres Innehalten-Magazins. Das ist in dieser Woche wieder druckfrisch und voll mit lauter schönen, interessanten, ja, nicht unbedingt alltäglichen Themen. Also mal was anderes und gut für Geist und Seele. Was da diesmal alles drinsteckt und noch viel mehr, das weiß wie immer mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur Florian Erdler, der jetzt hier bei mir ist. Servus Florian.
Ivo, grüß dich.
Alles klar soweit?
Ja, ja.
Schon Vorfreude aufs Oktoberfest? Ich meine, nächste Woche Schule, Oktoberfest und so.
ja, Schule betrifft mich nicht mehr, weil meine Töchter schon draußen sind, schon längere Zeit.
Okay.
Und Oktoberfest Wiesn, da ich Anwohner bin, also ja, bin ich da unmittelbar dabei.
Ich würde gerade sagen, bist eh dabei aus. Ohne großes Blabla. Du, biblische Figuren auf der Couch. Bitte, was hat es denn damit auf sich? Das hast du mir letztens gesagt, dass das ein Thema ist in der neuesten Ausgabe, aber ich kann mir irgendwie nichts drunter vorstellen.
Ja, das ist ein interessanter Ansatz des Theologen-Ehepaars Claudia und Simone Paganini. Mhm. Die lesen nämlich die Texte der Bibel mit einem psychologischen Blick auf die Menschen. Denn die Heilige Schrift erzählt ja viel von Menschen mit Brüchen, Krisen und auffälligen Verhalten. Ja? Mhm. Sie haben ein ganzes Buch dazu geschrieben, Zwischen Wahn und Weisheit.
Schöner Titel.
Und ja, wenn man also die eine oder andere Geschichte liest, dann fällt einem auf, dass die Charaktere sich teilweise auffällig verhalten. Und die beiden haben jetzt sozusagen mal aus heutiger Sicht, aus psychologischer Diagnose, an die Propheten, an Moses, an was weiß ich was, jeden gelegt und haben halt dann da so diagnostiziert quasi.
Okay.
Und letztendlich sie versuchen auch auf diese Weise, jetzt fasse ich das mal zusammen in meinen Worten, klarzumachen, dass in diesen Geschichten halt immer jetzt nicht so der historische Kontext im Vordergrund steht, sondern eben auch der Mensch mit all seinen Krisenbrüchen und eben auch die ganz vielfältige Gottesbeziehung.
Okay. Ja?
Und letztendlich ist auch ganz interessant, am Ende wird dann auch der Herrgott sozusagen auf die Couch gelegt, weil auch der Gott der Bibel wird ja sehr unterschiedlich dargestellt. Der kann mal sehr zürnend sein, der kann mal sehr freundlich sein.
Eben menschlich, ja.
Wie kommen diese Stimmungsschwankungen, sage ich mal, beim Allmächtigen zustande?
Ja.
Und auch da sieht man halt wieder, dass hier viele Geschichten eben auch eine menschliche Konstruktion sind und dass man halt wie jede Gottheit sozusagen auch nach menschlichem Bilde geformt hat und dass letztendlich, wenn wir über Gott sprechen, uns das immer präsent sein sollte, dass wir nur mit menschlichen Worten und mit menschlichen Ansichten den eigentlich Unaussprechlichen und den Allmächtigen ja beschreiben können und auch versuchen, in Worte zu fassen. Mhm. Aber es ist ein ganz interessanter Rangehensversuch.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass natürlich viele sehr bibeltreue Christen daran vielleicht auch Anstoß nehmen oder das vielleicht ganz anders sehen oder was. Aber wir bieten unserer Leserschaft dann auch an, wie ist denn von Ihnen Ihre Meinung dazu? Taugt dieser Ansatz was oder ist es eher heretisch aus Ihrer Sicht oder was auch immer?
Okay. Ja, also ich habe mir jetzt auch, während du mir das erzählt hast, habe ich mir auch gedacht, wie muss ich mir denn das alles vorstellen? Wie ist denn das alles? Aber definitiv ein interessanter Beitrag. Apropos, ihr habt auch einen schönen Beitrag über einen ganz speziellen Besuch vom tschechischen Staatspräsidenten.
Ja, es ist eine persönliche Anekdote des Domorganisten Professor Ruben Sturm. Mhm. Bei uns hier in München, der große Meister an der Domorgel. Und der hatte als Gastorganist im vergangenen Jahr 2025 im berühmten Veitsdom von Prag spielen können bei den internationalen Orgeltagen. Mhm. Und da war auch der tschechische Staatspräsident Petr Pavel zu Gast. Und sie haben dann miteinander, da sind sie ins Gespräch gekommen, haben sich unterhalten. Und er hat gesagt, ja, wenn er mal nach München kommt, dann würde er mal gerne hier die Münchner Domorgel sehen. Und der Professor Sturm hat gesagt, ja, weil, ja, so klar. Politiker sagen halt viel, wenn der Tag lang ist, sage ich jetzt mal.
Auch wenn er kurz ist.
Oder auch so. Aber er hat sich tatsächlich daran gehalten, denn im Frühjahr 2026 meldete sich dann einer aus Tschechien, stammende Sängerin bei ihm und wollte seine Kontaktdaten, denn der Präsident wolle ihn in München treffen.
Sehr schön.
Der war nämlich zur Sicherheitskonferenz dann hier in München.
Wie passend,
und,
ja.
Und die ist natürlich im Bayerischen Hof und das ist ja nicht weit vom Dom.
Katzensprung, klar.
Und so kam es letztendlich zu dieser Begegnung auf der Empore der Münchner Domorgel.
Auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, sehr lesenswert. Mehr davon gibt's wie alle 14 Tage in der neuesten Ausgabe unseres Inhaltenmagazins. Wie immer an und in vielen Kirchen im Erzbistum. Ganz bequem nach Hause geliefert oder natürlich auch digital mit der Inhalten-App. Egal auf welchem Weg, wir wünschen eine gute Zeit beim Lesen und Entdecken und dir eine schöne restliche Woche, lieber Florian.
Danke dir, Ivo.
Letzte Sommerferienwoche, schauen in den Schreibwarengeschäften und Buchläden, herrscht Hochbetrieb. Wer noch etwas Schönes für die Schultüte sucht, für den haben wir gleich in unseren Buchtipps eine ziemlich coole Idee. Zum Beispiel ein ganz besonderes Lexikon, in dem bestimmt jedes Kind gerne mal schmökert. Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Der Roman.
Martina Bogdan, Mirabellentage. Als der Dorfpfarrer Josef überraschend stirbt, gerät das Leben seiner langjährigen Haushälterin Anna aus dem Takt. Sie muss die Beerdigung organisieren und sich um den jungen neuen Pfarrer kümmern. Doch Josef hat ihr auch noch einen letzten Wunsch hinterlassen. Seine Asche soll ans Meer. Anna, Anfang 50, macht sich deshalb auf den Weg. Vorher nimmt sie vorsichtshalber noch Fahrstunden bei ihrem alten Schwarm Herrn Tanner. Ja, und beim gemeinsamen Fahren kommen Erinnerungen hoch. Anna denkt über ihr bisheriges Leben nach, verpasste Chancen und ein lange gehütetes Geheimnis. Ein warmherziger und humorvoller Roman über Abschied, Freiheit und einen neuen Blick aufs Leben. Mirabellentage von Martina Bogdan kostet 23 Euro.
Das Kinderbuch.
Margit Auer, die Schule der magischen Tiere, das offizielle Lexikon. Für Fans der Schule der magischen Tiere gibt es jetzt das passende Nachschlagebuch. In diesem Lexikon werden die Kinder, Tiere und wichtigsten Figuren der Reihe von A bis Z vorgestellt. Dazu gibt es Steckbriefe, spannende Infos und Funfacts, die bestimmt noch nicht jeder kennt. Auch die magische Zoohandlung, die Wintersteinschule und die Welt der magischen Tiere werden erklärt. Am Ende wartet ein großes Quiz. Ein buntes Fanbuch zum Schmökern, Entdecken und Testen des eigenen Wissens. Geeignet ist es für Kinder ab 8 Jahren. Besonders für alle, die die Reihe schon kennen und lieben. Die Schule der magischen Tiere, das offizielle Lexikon von Margit Auer, kostet knapp 18 Euro.
Das Sachbuch.
Rüdiger Maas, Generation rechts. Lange dachte man, die junge Generation ist vor allem Vogue, engagiert sich für Vielfalt und Klimaschutz. Aber die Wahlergebnisse zeichnen ein anderes Bild. Warum wenden sich manche junge Menschen nach rechts? Der Generationenforscher Rüdiger Maas hat mit jungen Menschen gesprochen und untersucht, was sie bewegt. Zukunftsängste, Unsicherheit, Krisen und der Einfluss sozialer Medien. Auch die Frage nach Überbehütung in der Kindheit spielt eine Rolle. Maas will nicht einfach vorschnell urteilen, er will verstehen. Er untersucht, warum einfache und autoritäre Antworten für manche plötzlich attraktiv werden. Und er stellt die Frage, wie können wir wieder miteinander ins Gespräch kommen? Generation rechts von Rüdiger Maas kostet 24 Euro.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Onlineshop und in der Buchhandlung Michaelsbund. Mehr Durchblick im Alltag. Der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Proteinreiche Lebensmittel liegen im Trend. Sie sollen lange satt halten, Heißhunger verhindern und sogar beim Abnehmen helfen. Aber reicht es wirklich, einfach mehr Eiweiß zu essen? Und wie viel Protein braucht denn der Körper überhaupt? Darüber spreche ich heute mit Marco Runge vom Verbraucherservice Bayern. Herr Runge, kann denn eine eiweißreiche Ernährung tatsächlich beim Abnehmen helfen?
Ja, Proteine können beim Abnehmen unterstützen. Denn eiweißreiche Mahlzeiten halten oft länger satt. Und wenn sie länger satt bleiben, dann essen sie in der Regel insgesamt weniger. Besonders gut funktioniert das zusammen mit Ballaststoffen, zum Beispiel aus Vollkornprodukten, Gemüse oder Hülsenfrüchten. Entscheidend bleibt aber die Kalorienbilanz. Sie nehmen nur ab, wenn Sie weniger Energie aufnehmen, als Ihr Körper verbraucht. Essen Sie proteinreiche Lebensmittel deshalb nicht zusätzlich, sondern bauen Sie diese sinnvoll in Ihre Mahlzeiten ein.
Warum sättigen denn Proteine eigentlich stärker als viele andere Nährstoffe?
Wenn Sie Proteine essen, schüttet Ihr Körper verschiedene Hormone aus, die Ihr Sättigungsgefühl fördern. Gleichzeitig sinkt die Konzentration des Hungerhormons Ghrelin. Außerdem braucht der Körper vergleichsweise viel Energie, um Eiweiß zu verdauen und zu verwerten. Proteine helfen während einer Diät auch dabei, die Muskelmasse zu erhalten. Wie stark der Sättigungseffekt ausfällt, ist aber von Mensch zu Mensch verschieden. Auch Schlaf, Stress, Essgewohnheiten und emotionales Essen beeinflussen, wann und wie lange sie sich satt fühlen.
Wie viel Protein braucht denn ein gesunder Erwachsener am Tag?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt gesunden Erwachsenen täglich 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn sie 65 Kilogramm wiegen, entspricht das also etwa 52 Gramm Protein. Ab einem Alter von 65 Jahren steigt der Richtwert auf ungefähr 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Gute Quellen sind Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte. Sie können Ihren Bedarf aber auch mit Hülsenfrüchten, Getreide, Nüssen und Ölsaaten decken. Kombinieren Sie pflanzliche Proteinquellen möglichst abwechslungsreich, zum Beispiel Bohnen mit Reis oder Linsen mit Getreide.
Wie lassen sich denn Proteine im Alltag sinnvoll in die Ernährung einbauen?
Planen Sie zu jeder Mahlzeit eine Proteinquelle ein. Zum Frühstück eignet sich zum Beispiel Naturjoghurt oder Skyr, mittags ein Linsengericht und abends Vollkornbrot mit einem proteinreichen Belag. Bevorzugen Sie feste Lebensmittel statt Eiweißshakes, denn feste Nahrung sättigt meist besser. Essen Sie langsam und kauen Sie gründlich. Ergänzen Sie außerdem Ballaststoffe und eine kleine Menge gesunder Fette, etwa aus Nüssen oder Olivenöl. Und achten Sie auf ausreichend Schlaf, denn auch der beeinflusst Hunger und Sättigung.
Proteine können also beim Abnehmen helfen, aber nur als Teil einer ausgewogenen Ernährung, die langfristig zum eigenen Alltag passt. Vielen Dank für die Hinweise, Herr Runge.
Sehr gerne.
Mehr über Proteine erfahren Sie in der Podcast-Reihe Proteine im Fokus auf der Webseite des Verbraucherservice Bayern und unter verbraucherservice-bayern.de finden Sie auch Informationen zu Vorträgen, Kochkursen und viele weitere Infomaterialien. Das war Mehr Durchblick im Alltag, der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Mehr Infos und persönliche Beratung gibt's auf verbraucherservice-bayern.de oder direkt vor Ort. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.